SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die dritte von 17 Folgen des Romans Miss Island von Olfur Ava Ólafsdóttir. Die erste Nacht in Reykjavik ist Hekla bei ihrer Freundin Isay untergekommen. Am nächsten Morgen wird sie von Jon John abgeholt, ihrem besten Freund, der eben von einer längeren Fischfahrt zurückgekehrt ist. Bei ihm kann sie fürs Erste unterkommen. Es liest Lynn Reuse.
Ein kalter Windzug fegt durch die Snorrabreut. Am Ende der Straße sieht man ein kleines Stück vom grauen Meer und dahinter hüllt sich Reykjaviks Hausberg Esja in Nebelschwaden, die über den Sund wabern. Wir folgen dem Kiesweg durch den Park Hjolmskålagardur vorbei an der Statue von Jonas Hartgrímsson in zerknitterten Hosen. Dort bleibt der Seemann kurz stehen, stellt den Seesack und den Koffer ab und umarmt mich noch einmal schnell, vor dem Dichter. Dann gehen wir weiter. Er erzählt mir, er habe auf der Walfangstation gearbeitet, bevor er zur See fuhr. Wir haben rund um die Uhr in Schichten gearbeitet. Das Fleisch zerlegt, die Knochen zersägt und gekocht. Ich war der Einzige, der sich nicht mit den anderen Jungs in die Sonne gelegt hat. Nachdem sie gemerkt hatten, dass ich anders bin, bekam ich Angst. Sie würden mich in den Trankessel schmeißen. Aber da war noch einer wie ich. Ich wusste es sofort, als ich ihn sah. Er wusste es auch. Eines Abends, als wir frei hatten, machten wir zusammen einen Spaziergang. Es ist nichts passiert. Danach ging er mir aus dem Weg. Er streicht sich mit der Hand durchs Haar. Seine Hand zittert. Es dauert ewig, bis diese riesigen Tiere tot sind. Der Todeskampf kann einen ganzen Tag dauern. Nach der Walfangstation, erzählt er, habe er zwei Touren mit dem Seitenschorler Saturnus gemacht. Ich war die ganze Zeit seekrank, sagt er. Ununterbrochen. Die Kotze stand mir bis zum Hals. Ich konnte nicht schlafen, weil mir so übel war. Überall hing der Geruch von Schleim und Fischschuppen, auch in der Bettdecke und im Kopfkissen. Das Wetter war furchtbar. Ich schaffte es nicht, bei starkem Seegang das Gleichgewicht zu halten. Ich schlief in der oberen Koje und der Horizont schwankte rauf und runter. Nachdem ich einen Vorhang vor das Bullauge gehängt hatte, wurde es etwas besser. Sie teilten mir die schlimmsten Arbeiten zu. Ständig sollte ich meine Männlichkeit unter Beweis stellen. Die Besatzung war nie nüchtern und drangsalierte mich. Ich war so müde, dass ich meine Arme nicht mehr heben konnte. Jeden Tag hatte ich Angst zu ertrinken. Er hält kurz inne. Sie versuchten, zu mir ins Bett zu kriechen. Aber weil ich in meinen Klamotten schlief, lief ich weniger Gefahr, vergewaltigt zu werden. Später gingen sie zu Prostituierten. Nachdem sie mitbekommen hatten, dass ich nicht auf Frauen stehe, wollten sie einen echten Kerl aus mir machen und mir eine Nutte kaufen, als wir in Hall anlandeten. Ich schaue meinem blassen Freund ins Gesicht. Zwei Schwanenpaare gleiten nicht weit von uns über den Stadtteich. Ich habe ihnen gesagt, ich will meine Freundin nicht betrügen. Er weicht meinen Blick aus, als er das sagt. Ich schwöre dir, Hekla, noch eine Tour würde ich nicht überleben. Ich setze nie wieder einen Fuß auf diesen verdammten Kahn. Ich mache jede Arbeit, wenn ich nur nicht mehr zur See fahren muss. Er schweigt einen Moment. Immerhin gab es einen, der seine schützende Hand über mich hielt. Der zweite Steuermann. Wenn er an Land ist, malt er Segelschiffe. Aber er möchte nicht, dass es jemand erfährt. Ich muss an Isays Schwiegervater und seine Vorliebe für dieses Motiv denken. Einmal war der Koch so besoffen, dass er nicht mehr auf die Beine kam. Da schickte der Steuermann mich runter in den Kühlraum, um Lammfleisch aus der Gefriertruhe zu holen und Fleischsuppe zu kochen. Die Küche war der einzige Ort, an dem sie mich in Ruhe ließen. Da wurde nämlich auf dem Rückweg die Schmuggelware versteckt. Blaupunkt, Fernseher, Zigaretten und Geneva. In einem Hohlraum in der Wand hinter der Vorratskammer und in der Gefriertruhe. Der Mond ist mein nächster Nachbar. Unser Weg führt in die Weststadt, zum Styrmanastigur, nicht weit von der Werft. Schreibst du, Hekla?
Ja.
Gut. Wir bleiben vor einem Holzhaus mit einer rostigen Wellblechverkleidung stehen. Eine steile Holztreppe führt hinauf zur Mansarde des Seemanns. Er steckt den Schlüssel ins Türschloss und erklärt mir, dass es klemmt. Ich schaue mich in dem Raum um. Es gibt eine Schlafcouch, in der Ecke einen Kleiderschrank, neben der Couch ein Bücherregal und auf dem kleinen Tisch unter dem Dachfenster steht eine Nähmaschine. John John sagt, im Keller sei eine Gemeinschaftstoilette und bei klarem Wetter habe man durchs Dachfenster Ausblick auf die Sterne. Den ersten Stern konnte man vor 3 Wochen sehen, fügt er hinzu. Hier kannst du schreiben, sagt er, nimmt die Nähmaschine vom Tisch, öffnet den Kleiderschrank und verstaut sie unten auf dem Boden. Ich stelle die Schreibmaschine auf den Tisch. John John erzählt, er sei im letzten halben Jahr 3-mal umgezogen, habe zuerst in der Adalstræti in einem Kellerraum gewohnt, der bei Sturmflut regelmäßig überschwemmt wurde, und sei dann in ein anderes Kellerzimmer in der Hafnarstræti gezogen, schräg gegenüber der Polizeiwache. Und da wussten sie, wo sie mich finden, sagt er, und erzählt, Schwule würden von der Polizei überwacht. Manchmal fahre 2-mal am Tag eine grüne Minna durch ihre Straßen und die Gesetzeshüter drosselten das Tempo und glotzten durch die Fenster. Kinder würden auch an den Fensterscheiben kleben, um einen Blick auf Sodom und Gomorra zu erhaschen, hin und wieder sogar Erwachsene, weshalb er lieber ein Dachzimmer miete, zumal dort seltener eingebrochen werde. Dabei gäbe es bei ihm ohnehin nichts zu holen, bis auf die Nähmaschine, fügt er hinzu. Nächste Woche suche ich mir eine Arbeit und ein eigenes Zimmer, verspreche ich ihm. Auf der Couch ist genug Platz für uns beide, erwidert er. Sein Blick wandert an mir vorbei. Außerdem bin ich nachts nicht immer zu Hause. Ich setze mich auf die Schlafcouch und er greift nach dem Seesack, öffnet ihn und holt einen braunen Wildledermantel heraus. Für dich, sagt er lächelnd. Das ist die neueste Mode auf den britischen Inseln. Er gibt mir den Mantel. Probier ihn mal an. Ich stehe auf und ziehe den Mantel über, während John John den Seesack auskippt und weitere Kleidungsstücke auf dem Bett drapiert. Einen violetten Rollkragenpulli, ein Minikleid, eine Art Latzrock und einen Breitkordrock. Zum Schluss zieht er ein paar kniehohe Lederstiefel mit Absätzen und Reißverschlüssen an den Seiten heraus. »Du sollst nicht deinen ganzen Lohn für mich ausgeben«, beschwöre ich ihn. John John erzählt, nachdem sie angelegt hätten, habe der zweite Steuermann ihn in die Stadt geschickt, um Lebensmittelvorräte zu besorgen. Da habe er auf dem Weg die Kleidungsstücke kaufen können, während die Mannschaft in eine Hafenkaschemme gegangen sei, um sich volllaufen zu lassen. Aber woher hattest du ausländisches Geld? Über Kontakte. Ich kenne einen Taxifahrer, der auf der Militärbasis arbeitet. Die haben die Wiese. Ich ziehe mich mitten auf dem Holzfußboden um und John John schaut dabei nicht weg. Zuerst probiere ich das Kleid und die Lederstiefel an und er bittet mich ein paar Mal im Zimmer hin und her zu laufen. Das sind 2 Schritte nach Norden und 2 Schritte nach Süden. 2 Meter Richtung Hafen und 2 Meter Richtung Friedhof. Kleider trägt man jetzt kürzer, erläutert er. Der Saum muss 5 Zentimeter über dem Knie enden und der Rock weit ausgeschnitten sein. Ich ziehe das Kleid aus, schlüpfe in den Rock und gehe hin und her. Er mustert mich schweigend und ist sichtlich angetan. Danach tausche ich den Rock wieder gegen meine Hose und setze mich neben John John auf die Schlafcouch. Nächstes Mal kaufe ich dir einen Hosenanzug mit Gürtel. Ich lächle ihn an. Es kommen nicht immer alle zurück, Heckler. Die Männer besaufen sich bis zur Besinnungslosigkeit und sind nicht pünktlich an Bord, wenn das Schiff wieder ablegt. Er zögert. Ich habe darüber nachgedacht, einfach zu verschwinden und da zu bleiben. Aber da hatte ich die Stiefel schon gekauft und wollte dich darin laufen sehen. Er steht auf, geht zum Dachfenster und kehrt mir den Rücken zu. Ich schwöre dir, Heckler, dass ich hier nicht ewig bleiben werde. In diesem gottverdammten Nest. Ich bin der tosenden Brandung nicht gewachsen. Ich muss weg. Ich will etwas von der Welt sehen. mehr als Hull und Grimsby. Ich will zum Theater und Kostüme für Musicals schneidern oder in einem Modehaus arbeiten. Im Ausland gibt es mehr Menschen wie mich. Viel mehr. Ich kreuzige das Fleisch mit all seinen Wonnen. Ich wache auf, als Jo und John kurz vor Tagesanbruch nach Hause kommt. Er stützt sich am Türrahmen ab, dann an der Wand, stolpert über einen Stuhl, hält sich an der Tischkante fest und lässt sich schließlich neben mich aufs Bett fallen, vollständig bekleidet. Ich rücke zur Seite, während er seine Schuhe auszieht. Es dauert ziemlich lange, bis er die Schnürsenkel aufgebunden hat. Er sieht aus, als hätte er nicht geschlafen, ist betrunken und riecht nach Rasierwasser. Ich setze mich auf und schalte die Nachttischlampe ein. Er ist übel zugerichtet, hat Schmutz an den Knien und Schramm im Gesicht. Ich meine winzige Schottersteinchen an seiner Augenbraue zu sehen, als hätte jemand sein Gesicht in den Dreck gedrückt. Ich helfe ihm aus den Kleidern, hole ein Handtuch, befeuchte es im Waschbecken unten im Keller und tupfe ihm das Gesicht ab. Er hat die Augen offen und stiert mich an, während ich seine Wunden von Erdresten säubere. Was ist passiert?
Nichts.
Wo warst du?
Am Stadtrand, oben in der Havemirk, antwortet er und legt sich hin. Er krümmt sich auf dem Bett zusammen. Ich bin ein Versager, höre ich ihn murmeln.
Sch, beschwichtige ich ihn. Nach einem kurzen Moment bricht es aus ihm heraus. Sie waren zu zweit. Ich war in der Haubäuer-Bar und habe einen Mann kennengelernt, der hat mich zu einer Spritztour eingeladen. Auf dem Weg holte er noch einen Bekannten ab. Lass uns zur Polizei gehen.
Das bringt nichts. Weißt du, was die mit Perversen machen? Ich bin ein Krimineller, anormal, krankhaft, ich bin ekelerregend.
Ich decke ihn zu.
Außerdem ist einer von denen bei der Polizei. Der ist bekannt für sein hartes Vorgehen gegen Homosexuelle.
Er verstummt und zieht die Nase hoch.
Wir gelten als Knabenschänder. Mütter rufen ihre Kinder ins Haus, wenn ein Schwuler in ihre Nähe kommt. Man bricht in unsere Wohnungen ein und schlägt alles kurz und klein. Wir werden angespuckt. Wer ein Telefon hat, wird nachts angerufen und bekommt Morddrohungen.
Er schweigt lange, sodass ich schon denke, er wäre eingeschlafen.
Es ist so schwer, keine Angst zu haben, höre ich ihn unter der Bettdecke flüstern.
Du bist der beste Mensch, den ich kenne.
Ich liebe Kinder, ich bin kein Krimineller.
Ich streiche ihm übers Haar.
Männer schlafen nur mit mir, wenn sie betrunken sind. Danach wollen sie nicht mehr mit mir reden oder mit mir befreundet sein. Wenn sie die Hose hochziehen, musst du dreimal schwören, dass du es niemandem weitererzählst. Sie fahren mit dir rauf in die Havemirk und du kannst froh sein, wenn sie dich danach zurück in die Stadt bringen.
Er dreht sich zur Wand und ich lege mich hinter ihn und nehme ihn in den Arm. Ich halte ihn wie ein Kind, das nicht aus dem Bett fallen darf. Morgen gehe ich in die Apotheke und kaufe Jod, sage ich. Er greift nach meiner Hand. Wir kuscheln uns dicht aneinander. Er zittert.
Ich wünschte, ich wäre anders. Ich kann es nicht ändern. Ein Mann sollte mit einer Frau zusammen sein. Ich schlafe mit Männern.
Er dreht den Kopf zu mir.
Wusstest du, Heckler, fragt er dann, dass die Sonne kurz bevor sie im Meer versinkt einen grünen Streifen am Horizont hinterlässt?
Am Morgen rubbele ich den eingetrockneten Schmutz von den Knien der Hose, die David Jo und Joan Johnson in der Nacht von sich gestrampelt hat.
With Love from John.
Auf dem Heimweg von der Apotheke kaufe ich eine Visier und überfliege die Stellenanzeigen auf der Rückseite. In der Wäscherei Fönn suchen sie eine Mitarbeiterin. In der Bäckerei auch. Außerdem braucht das Hotel Borg eine Kaltmamsell. Als ich zurückkomme, liegt John John auf dem Bauch, das Gesicht im Laken vergraben, die Arme ausgestreckt wie ein Gekreuzigter. Die Passionspsalmen liegen aufgeschlagen neben ihm. Er will nicht über das reden, was letzte Nacht passiert ist. Ist alles in Ordnung? Er dreht sich um, setzt sich auf und streicht sich die Haare aus der Stirn. Sein eines Auge ist blutunterlaufen. In meinem Kopf sind lauter schwarze Bäche. Ich lege das Jodfläschchen und das Pflaster, das ich in der Apotheke gekauft habe, auf den Tisch und ziehe den Wildledermantel aus. Danke dir, sagt er, ohne mich anzuschauen. Er starrt auf seine Hände, seine geöffneten Handflächen. Ich gehöre keiner Gruppe an, Heckler. Ich bin ein Unglückskind, das nie hätte geboren werden sollen. Er stockt. Mit mir stimmt etwas nicht. Ich weiß nicht, woher ich komme. Diese Erde hat nichts mit mir gemein. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt, hineingestoßen zu werden. Ich weiß, wie man Dreck frisst. Ich setze mich neben ihn und er rutscht ein Stück zur Seite. Meine Mutter hat meinen Vater 3-mal getroffen und 1-mal mit ihm geschlafen. Ein Schäferstündchen und das war's. Der Schaden war angerichtet. Sie arbeitete 1 Jahr lang in Reykjavik als Telefonfräulein bei Reyvittl und ging nie mit Soldaten aus. Eines Tages kam er in die Taxistation. Sie hat mir erzählt, er hätte eine Frisur gehabt wie die Typen im Kino und einen dunklen 3-Tage-Bart. Er sei gepflegt und höflich gewesen und hätte anders gerochen als die isländischen Männer. Sie nähte sich ein hellblaues Kleid und er schenkte ihr zum Abschied Farewell to Arms von Hemingway und schrieb hinein With Love from John. Mama kann kein Englisch, aber sie bewahrte das Buch in der Nachttischschublade auf. Das war das Einzige, was sie von meinem Vater bekam. Seine Widmung und mich. Dann war er plötzlich fort. Das Schiff fuhr los, bevor er sich verabschieden konnte. Sie kannte seinen Familiennamen nicht, wusste nur, dass er John hieß. Und bei der Army wollten sie ihr nicht helfen. Sie kannte seine Adresse nicht. Eine Freundin von ihr aus Borgenes hatte auch ein Kind mit einem Soldaten. Die kannte dessen Adresse und schrieb ihm einen Brief. Als Antwort bekam sie eine Postkarte mit dem Bild von einem Friedhof, auf der stand »Sorry about the baby, good luck and adieu«. Zuerst dachte sie, adieu heiße bis bald und brauchte lange, um herauszufinden, was es wirklich bedeutet. Meine Mutter redete sich ein, das Schiff wäre von einem deutschen Torpedo versenkt worden. Manchmal wurden im Breiðafjörður Leichen von Soldaten angespült, also wanderte sie am Strand entlang und hielt Ausschau nach dem Vater ihres Kindes. Sie war fest davon überzeugt, dass sie John wiedererkennen würde, selbst als Wasserleiche. Sie verliebte sich nie wieder. Es gab keinen anderen Mann in ihrem Leben. Ich war ein Besatzungskind, vaterlos. Deine Mama ist eine Ami-Hure, riefen die anderen Kinder. Er war gar kein Amerikaner, erzählte meine Mutter mir wesentlich später. Dein Vater trug nämlich einen Schottenrock, als ich ihn kennenlernte. Einen karierten Wollrock mit Gürtelschnalle und nichts darunter. Der Schwanendichter. Lies mir was vor, Heckler. Was soll ich dir denn vorlesen? Frage ich. Die Passionspsalm von Hallgrímur Pétursson? Ich nehme das Buch, das aufgeschlagen auf dem Bett liegt. Hallgrímur hat gelitten, wie ich, entgegnet mein Freund. Ich überfliege die Buchrücken in dem Regal neben dem Bett, ziehe ein paar Bücher heraus und lese im Stillen die Umschlagtexte. Anders als in unserem Bücherschrank zu Hause in Dahlehr stehen hier viele fremdsprachige Bücher. Neben der Biografie von Lord Byron, die auf Isländisch ist, gibt es einen Roman von Thomas Mann und ein Theaterstück von Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. Außerdem Gedichtsammlungen von Rimbaud, Verlaine und Walt Whitman. Mir fällt auf, dass auch Bücher von Frauen im Regal stehen. Virginia Woolf, Emily Dickinson und Selma Lagerlöf.
Das ist mein Homo-Regal, kommentiert Johann John vom Bett aus.
Er setzt sich auf, greift nach einem Buch, schlägt es auf und blättert eine Weile darin, bis er die Stelle gefunden hat, die er sucht. Wenn ich sterbe, lass den Balkon geöffnet.
Das ist mein Lieblingsdichter, Federico Garcia Lorca.
Er gibt mir das Buch. To Johnny Boy steht mit Füllfederhalter geschrieben auf der ersten Seite. Ich stelle das Buch zurück ins Regal.
Von meinem Freund auf der Base.
Ich erzähle ihm, dass ich Englisch lernen möchte und mit Hilfe eines Wörterbuchs einen dicken Roman von einem irischen Autor lese, aber dass es zeitaufwendig und schwierig ist.
Ich kann meinen Freund fragen, ob er dir Unterricht gibt.
Du musst nicht mit ihm schlafen, fügt er hinzu.
Das erledige ich für dich.
Er stockt.
Sie würden ihn feuern, wenn er nicht Officer wäre.
Im Bücherregal steht ein Buch von einem isländischen Dichter, das hervorsticht. Schwarze Federn von David Stefansson. Ich ziehe es heraus.
Meine Mutter wartete ein ganzes Jahr, ehe sie mich taufen ließ, falls doch noch ein Ertrunkener an Land käme. In der Zwischenzeit las sie ihre Lieblingsdichter. Sie konnte sich nicht entscheiden, ob ich David Stefansson oder Einar Benediktsson heißen sollte. Sie hatte die Wahl zwischen Schwarze Federn und Meeresschimmer. Am Ende fand sie, dass es bei Einar Benediktsson zu viel Wellengang und Brandungsgetöse gab und zu viel Göttliches in der Brandung, meinte sie. Darum wurde mein Schicksal durch den Dichter der Sonnenröte besiegelt, der die Wonne im Schoß der Nacht besang. Und man taufte mich nach Islands Schwanendichter und dem unbekannten Soldaten, der im grauwogenden Meer verschwand. David John John Stefansson Johnson. Der Pfarrer sagte, der Name sei zu lang für das Formular und schlug meiner Mutter vor, Stefansson wegzulassen. Sonst könnten die Leute noch denken, das Kind wäre mein unehelicher Sohn, soll Pastor Stefan gescherzt haben. Spitzbübisch. Sie wünschte sich, dass ich auch im Ausland eine Perspektive hätte, dass ich John und John wäre.
Wenn du mal ins Ausland gehst, um nach deinen Wurzeln zu suchen, dann nennst du dich D.A. Youth Johnson, schärfte sie mir ein. Er bleibt eine ganze Weile still.
Mama wusste immer, dass ich anders bin.
D.A. Youth Johnson steht auf und geht mit schwankenden Schritten zum Kleiderschrank. Er öffnet ihn und holt einen schwarzen Federschmuck heraus, den er sich wie eine Stola um die Schultern legt. Er sieht aus wie ein Adler, der im Begriff ist, sich von einer steilen Felsklippe in die Lüfte zu schwingen.
Meine Mutter hatte dieses berühmte Foto von David Stefansson zu Hause im Wohnzimmer, auf dem er einen schwarzen Raben im Arm hält. Sie hat es aus einer Zeitung ausgeschnitten und eingerahmt. Ich sammelte Rabenfedern und nähte mir einen Umhang, erzählt er.
Komm, sage ich, lass uns ins Skorlen gehen. Ich lade dich zu Kaffee und Pfannkuchen ein. Er verstaut die Federn wieder im Schrank und zieht seine Jacke an.
Aber ich fliege nicht so wie du, Heckler.